So wie immer, kleiner Mikrofoncheck. Man hört mich gut hinten. Okay, gut, dann alles. So, ich habe vor, über eine Stelle aus Korintherbrief zu predigen. Das ist, glaube ich, den meisten hier anwesend bekannt. Ihr geht den Korintherbrief durch. Und als ich gesehen habe, was heute gepredigt werden soll, und dann dachte ich mir, nee, da melde ich mich direkt, weil das Thema eigentlich zu der heutigen Zeit, zumindest im jüdischen Kalender, tatsächlich sehr passt. Aktuell befinden wir uns in der Zeit der ungesäuerte Brote oder das Fest der Matzot, der ungesäuerte Brote oder einfach Passafest. Dauert 7 Tage beziehungsweise 8. Und da befinden wir uns. Und ich habe gedacht, okay, das passt super, diesen Text in diese Zeit einmal zu lesen, auch darüber zu predigen. Das ist dann 1. Korinther Kapitel 11 vom Vers 17 bis zum 34. Ich möchte direkt mit zwei Bemerkungen starten, die für mich zumindest, für den Prediger gut sind. Erstens der letzte Vers des Kapitels, Vers 34, beziehungsweise die zweite Hälfte des Verses. Damit möchte ich anfangen. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. So Paulus. Das Gute da ist, dass wir nicht so ganz die Situation der Korinther kennen und wir wissen nicht, was Paulus noch hinzugefügt hat. Das heißt, das erleichtert uns eigentlich sehr stark, weil wir sagen können, okay, so gewisse Details sind uns überlassen aus der Freiheit, weil Paulus die dann nicht schriftlich, sondern mündlich überliefert hat. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir auch gewisse Freiheit gibt, nicht über jeden einzelnen Vers in die Tiefe zu gehen, das ist die Zeit. Die Predigt ist zeitlich begrenzt, das heißt, ich werde jetzt nicht über jeden einzelnen Vers sehr detailliert reden, sondern grobe Gedanken sagen. So, mit diesen zwei Punkten möchte ich diesen sehr schönen und gleichzeitig schwierigen Text anfangen. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, Verzeihung. Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass er nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass wir nicht in der Gemeinde zusammen, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jeschua in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Teil sind entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. So die 17 Verse. Als erstes, wie ich schon mal bei den letzten Predigten gesagt habe, und ich gehe stark davon aus, jeder Prediger, der über Korintherbrief predigt, der sagt das immer wieder, Paulus schreibt in die aktuelle Situation der Gemeinde und möchte in der Gemeinde etwas klarstellen. Mein Arbeitgeber sagt immer, ich melde mich nur, wenn etwas schief läuft. Wenn alles okay läuft, dann kannst du davon ausgehen, alles läuft, alles funktioniert. Das heißt, Paulus meldet sich zum Wort nicht einfach, um zu reden, zu lehren, das macht er, aber um klarzustellen. Und wir sind glückliche Mitempfänger dann dieser Texte. Wichtige Schlüsselworte sind hier zusammenkommen. Im Vers 17 sagt er zusammenkommen. Wenn ihr zusammenkommt, dann kommt ihr zum Schlechteren. Zur damaligen Zeit, so einige Ausleger, war bei den Korinthern ein Missverständnis bezüglich des Abendmahls. Ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, wie oft soll das Abendmahl gefeiert werden. Ich bin überzeugt, dass es in der Freiheit jeder einzelnen Gemeinde liegt, ob das einmal im Jahr, einmal im Monat, einmal die Woche, einmal am Tag gefeiert wird. Das ist jeder Gemeinde überlassen und da gibt es unterschiedliche Meinungen und Traditionen. Was wir hier erleben, dass Paulus etwas bei der Korinthergemeinde beobachtet und sagt, ihr kommt zum Schlechteren zusammen. Einige Ausleger, wie ich gesagt habe, sagen, die Korinther haben das Abendmahl, das letzte Abendmahl Jeschuas, das Abendmahl des Herrn, so verstanden, wie sie gewohnt sind, das Zusammenkommen zum Essen zu feiern. Wie zum Götzendienst versammelt, die aßen auch ja sehr viel. Zur damaligen Zeit, wenn sie irgendwas gefeiert haben. Das ist nämlich typisch auch jüdisch, zu den Festen zu essen. Aber die versammelten sich und so manche Ausleger sehen hier gewisse Aufteilung in die Schichten. Es war üblich in der Gesellschaft, wenn Menschen zu einem Götzendienst zusammenkommen, dass sie sich nach ihrer Schichtzugehörigkeit hingesetzt haben. Das heißt, in dem richtig guten Raum, wo es auch ja richtig gutes Essen serviert wurde, saßen die Adligen, so heute in der heutigen Sprache dann übersetzt, ja, die Reichen. Und in den anderen Räumlichkeiten saßen die Menschen, die etwas weniger hatten. Die bekamen entweder eine mindere Essensreste oder einfach mal Essen, was nicht sehr teuer war. So war die Vorstellung damals, wenn die Menschen zusammenkamen. In etwa sieht es auch so aus, weil hier dann Menschen beschrieben werden, die einen haben nichts, die anderen haben so viel, sie sind dann betrunken. Der eine hungert, weil er nichts hat. Und die anderen, die etwas mehr haben, dann sind betrunken. Denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind und zum Teil glaube ich es. Es ist normal, in der Gemeinde gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Positionen. Es ist, sagt Paulus, auch okay. Denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es ist manchmal so, es entsteht immer so die Frage in den Gemeinden, wo ist diese Grenze zwischen, es ist okay, unterschiedliche Meinungen zu haben und es ist schon mal so an der Grenze, dass die Gemeinde sich spaltet. An sich geht es dem Paulus zusammenkommen. Paulus, vor allem in dem ersten Korintherbrief, schreibt über eine Gemeinde, über Einheit. Die Gemeinde ist das Leib Christi. Deswegen ist das für ihn das Ziel, so gesehen, zueinander. Füreinander, zueinander. Das soll das Ziel für dich auch bei den Diskussionen sein. Zueinander, einander verstehen, zueinander kommen, füreinander da sein. Wenn ihr nun zusammenkommt, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Warum ist das nicht möglich? Fragt man sich, okay, wo ist dann die Schwierigkeit? Warum kann man das Abendmahl nicht essen? Das Herrenmahl, was hier als Herrenmahl bezeichnet wird, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Sein eigenes Mahl. Was seins ist. Sehr wahrscheinlich seinem Status zugeordnet. Ich habe dann einen anderen Status als die anderen. Und der eine ist hungrig, der andere ist betrunken. Und das ist wie auch in der modernen Gesellschaft, nicht jeder hat gleich. Nicht jeder hat gleiches Geld. Nicht jeder hat gleiches Geld auch zum Ausgeben. Das heißt, derjenige, der dann zur Gemeinde kommt, hier in Korinth, der kann dann tatsächlich ausgeben, der kann auch ausgiebig feiern und ist betrunken. Der andere ist hungrig. Paulus beschreibt selbstverständlich die Extremen. Es ist ja wahrscheinlich nicht so gewesen, dass die Hälfte der Gemeinde nichts zu essen hat und die Hälfte der Gemeinde betrunken da irgendwo rumliegt. Es geht einfach darum, dass Paulus eine Spanne aufstellt und sagt, okay, schaut, wo befindet ihr euch? Wo ist hier die Einheit? Wo ist hier das Bild, was Paulus hier versucht, über die ganze Zeit zu vermitteln, füreinander, zueinander? Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Manchmal entsteht so der Eindruck, darf man nicht in der Gemeinde essen und trinken? Wohl, schon. Füreinander, zueinander. Wenn es aber aufgerufen wird, wir kommen hier zum Herrenmahl, dann geht es hier um was anderes als die Vorstellung, sehr wahrscheinlich die Vorstellung der Korinther, diese Zusammenkunft, um zu essen, um Gottheit zu feiern. Es ist dann, geht um was anderes. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Interessantes Bild. Vor knapp 2000 Jahren geschrieben, der Text ist heute aktuell. Ich kann mich erinnern an ein Kapitel von Spurgeon. Er hat so ein Buch geschrieben, das heißt Lektionen für meine Studenten. Ich glaube, auf Deutsch ist das übersetzt als Vorschläge für die Prediger. Ein sehr, sehr praktisch orientiertes Buch. Und da hat er einen Text, er hat ein Kapitel, wie soll sich der Prediger dann anziehen, was darf er anhaben, was darf er nie anhaben, wie soll er was, wie kaufen und so weiter und so fort, wo man denkt, okay, warum? Genau das ist der Text. Selbstverständlich, der Prediger versucht, so schön auszusehen, er kommt ja nach vorne. Das ist dann auch ja die Frage, okay, was zieht er an, was zieht er nicht an, was darf er, wo, in welchem Kulturkreis anziehen und so weiter und so fort. Und das ist halt der Punkt. Beschämt die, welche nichts haben. Was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? Hierin lobe ich nicht. Und zuerst zeichnet er die Situation in groben Zügen auf und dann ab Vers 23 möchte er etwas klarstellen. Er möchte die Verortung des Abendmahls, des Herrenmahls einmal klarstellen, wo ist das entstanden, wie ist das entstanden. Und es spricht dann vom Vers 23, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jeschua in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, 23, 26. Er erzählt über das letzte Abendmahl Jeschuas. Und ich gehe stark davon aus, die meisten haben keinen Bezug zu der jüdischen Tradition und wissen nicht, wie so ein Sederabend am Passafest abläuft. Sederabend, das ist dann der Abend, an dem das Fest, der ungesäuerte Brot im Prinzip dann anfängt, war diesen Montag eigentlich. Und wir haben dann gefeiert bei uns in der Gemeinde. Der Tag fängt, oder das Fest fängt am 14. Nisan an. Das ist ein jüdischer Monat, beziehungsweise ein Monat aus dem jüdischen Kalender. Warum wurde das Passafest angeordnet? Wegen des Auszuges aus Ägypten. Das ist, denke ich, so in etwa einigen oder den meisten hier bekannt. Zweite Buch Mose. Ab Kapitel 12 berichtet über die Einsetzung des Festes. Und hier müssen wir Folgendes, oder sollen wir vielleicht Folgendes verstehen so das Handeln Gottes zu erkennen. In der jüdischen Tradition, dieser Monat ist für die Geula, für die Erlösung da. Das heißt, in der jüdischen Tradition, so wie die erste Geula, die erste Erlösung im Monat Nisan begann, so wird auch die letzte Geula, in der jüdischen Tradition die letzte Geula, das ist die messianische Erlösung, wird auch im Monat Nisan sein. Ja? Die Erwartung zu der Zeit Jeschuas bei diesem Monat war sehr stark, weil so wie die erste Geula, so die letzte Geula, so die erste Erlösung, so wird auch die letzte Erlösung kommen in diesem Monat. Es geht nicht darum, dass manche denken, okay, Gott handelt so irgendwie, die Geschichte wiederholt sich. Nein, die Geschichte wiederholt sich nicht. Aber der Allmächtige zeigt uns gewisse Muster, damit wir aus diesen Mustern sein Handeln erkennen. Das heißt, wenn wir mal das Alte Testament, den Tanach, studieren, dann werden wir nicht irgendwie so diese Vorstellung haben, dass der Messias dann und dann kommen soll. Wir werden jetzt nicht, auch wenn wir Jesaja 53 gelesen haben, werden wir trotzdem nicht erkennen, wann der kommen soll. Wie sieht der aus? Wie sollen wir diesen Text verstehen? Aber durch diese Muster, durch die überlieferten Muster, gab es eine Erwartung bei dem Volk. Zum Beispiel, wann geschieht die Erlösung? Und rein aus der jüdischen Perspektive ist kein Wunder, dass die Erlösung im Herrn, in Jeschua, genau im Monat Nisan war. Es ist für die Juden, aus der jüdischen Perspektive, das ist verständlich, dass es genau an dem Tag geschieht, an dem auch die erste Erlösung geschah. Der erste Auszug ist da bei den Juden vor Augen und Jeschua spricht von der Erlösung, von dem Lamm. Die Bilder sind präsent. Für viele, es gibt ja diese Vorstellung, es gibt einen Unterschied zwischen Evangelien, die drei Evangelien, die synoptischen, Matthäus, Markus, Lukas, und dann gibt es Johannes-Evangelium. Da gibt es ja bei dem Todestag Jeschua einen kleinen Widerspruch, versuchen viele zu sehen. Aber die Frage ist, was möchte Johannes uns vermitteln, wenn er über die Kreuzigung spricht? Für Johannes ist das wichtig zu zeigen, liebe Leute, schaut mal in den Tempel, es wird geschlachtet. Schaut bitte auf das Kreuz, es wird geschlachtet. Das ist das Bild, was Johannes uns vermitteln möchte. Was wird aber geopfert im Tempel zur Pessachzeit? Pessach ist im Prinzip dieses Opfer, wird auch Pessach genannt. Die Lämmer werden gebracht und geopfert. Und Johannes möchte das uns zeigen. Präsentieren. Das ist zu diesem Monat, zu diesem Tag, an diesem Tag ist das bei den Jüngern präsent, direkt vor Augen. Deswegen möchte Paulus das zurückholen in die richtige Position. Wo ist das entstanden bei Jeschua? Nicht bei dem Götzendienst, dass wir zusammenkommen, um zu feiern, unsere Gottheit zu jubeln, sondern was hat Jeschua gemacht? Und Brot und Kelch, den er nimmt, das ist ein Kelch nach dem Essen, Kelch, der wurde auch Kelch des Segens genannt. Später, beziehungsweise heute verstehen wir auch ja als Kelch der Erlösung, das ist der dritte Kelch an dem Sederabend. Das sind insgesamt 4 bzw. 5 Kelche, sollen getrunken werden. Kelch der Erlösung ist dann dieser Kelch des Segens. Die Matzen, das war einfaches Brot. Das Einfachste, was auf dem Tisch war, das war das Brot. Das waren nicht die Matzen, die wir heute sehen, dass sie so hart sind. Das war so ein weiches Brot wie Fladenbrot, aber ganz dünn. Da nimmt die Schuhe das Einfachste, sagt, das ist mein Leib. Da nimmt er den Kelch des Segens, das ist mein Blut. An sich konnte er alles Mögliche genommen haben. Weil es geht nicht einfach darum, ist das dann dieses Brot, genau dieses Brot, sondern es geht um etwas, was Jeschua hier versucht zu vermitteln. Über seine Geschichte, über die neue Einordnung, über das neue Einsetzen Inhalte neu zu herstellen, die Inhalte zu verkündigen, um die Inhalte zu verankern. Wer also unwürdig das Brot Also, Sekunde. Denn so oft ihr das Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist eine Art der Verkündigung. Es ist selbstverständlich eine Feier. Wir sagen, das ist eine Feier. Wir feiern. Aber gleichzeitig, das ist eine Verkündigung. Und bei dieser Verkündigung geht es um Inhalte, um Erinnern, Gedächtnis. Er führt eine neue Gedächtniskultur ein für die Jünger. Das soll bei den Jüngern bleiben. Gedächtnis, Verkündigung. Und es ist ja logisch, dass Paulus dann übergeht und sagt, das ist heilig. Was da geschehen ist, ist heilig, weil da steht eine direkte Verbindung zu dem Opfer da. Im Prinzip, während wir Abendmahl feiern, stehen wir alle mehr oder weniger vor dem Kreuz. Es gibt ein Bild, das habe ich vielleicht hier schon mal gebraucht, im jüdischen Denken. Es heißt, in der Tora, im Gesetz, heißt das, nicht nur ihr steht gerade, nicht nur ihr geht raus, nicht nur ihr steht vor dem Berg Sinai, sondern die nachkommenden Generationen. So möchte Gott eine Verbindung mit den nachkommenden Generationen herstellen. Was wir bei Jeschua sehen, beim Abendmahl sehen, es geht um eine Verbindung. Das heißt, wir heute, knapp 2000 Jahre später, haben eine direkte Verbindung zu dem Geschehen am Golgotha, am Berg Rot am Kreuz. Da stehen wir mitten mit den Jüngern. Da stehen wir vor dem Kreuz. Geistlich gesprochen, physisch nicht. So wie das Volk über die ganzen Generationen, auch bis heute wird das so geglaubt, und weil das der Allmächtige gesagt hat, stand ich so als Teil des Volkes mit dem Volk vor dem Berg Sinai. Ich wurde rausgeführt. So auch wir standen vor dem Kreuz und wurden erlöst am Kreuz. Zur damaligen Zeit wurden wir erlöst. Heute können wir diese Erlösung in Anspruch nehmen, aber das Werk ist da geschehen. Und bis heute wird es verkündigt, weil wir zu diesem Werk gehören, wie das Volk Israel vor dem Berg Sinai stand, und heutige Generationen gehören einfach zu diesem Werk am Berg Sinai. Deswegen logisch, dass er dann sagt, ganz kurz, man kann es unwürdig machen, sagt er. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Harte Worte für die Gemeinde. Harte Worte für die Gemeinde, weil was wird gefeiert? Hast du das Bild vor Augen, dass du vor dem Kreuz stehst, dass du vor dem Berg Sinai stehst? Nein. Wo ist hier überhaupt denn die Einheit? Und die Einheit ist verraten worden. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er vor dem Brot und trinke von dem Kelch. Prüfen. Urteilen über sich, hineinschauen, wo befinde ich mich, warum feiere ich das gerade? Geht es mir um Verkündigung des Todes oder geht es mir einfach darum, ich habe den Status, ich kann hier viel essen, ich kann denjenigen, die es nicht so gut haben, zeigen, wer hier gesegnet ist. Denn wer isst und trinkt sich selbstgerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder wenn er den Leib nicht beurteilt, wenn nicht darüber nachgedacht wird. Das heißt, es wird auf die Probe gestellt. Was machen wir? Ich weiß, heute gibt es Tradition, sich zu überlegen, habe ich irgendwo gesündigt und so weiter, um rein vor dem zum Abendmahl zu kommen. Eine super Tradition, eine sehr gute Tradition. Ich glaube aber, hier in erster Linie ist etwas anderes gemeint, der Inhalt, dass wenn ich das Brot und Kelch in der Hand habe, dass ich verstehe, worum es geht. Dass ich hineingehe und sage, wow, ich stehe jetzt vor dem Kreuz. Und nicht, bin ich jetzt würdig oder unwürdig im Sinne der Sünde und so weiter. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Es gibt Vorstellung, oh, das war unhygienisch und so weiter. Eine interessante Auslegung, dass wegen der nicht vorhandenen Hygiene die Menschen dann starben, weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass Paulus hier doch sagt, es ist ernst. In der Apostelgeschichte, wir können uns erinnern, keiner forderte von dem Ehepaar, alles zu verkaufen, zu den Jüngern das Geld zu bringen. Die haben den Heiligen Geist angelogen. Es geht einfach um Ernsthaftigkeit, die Paulus hier verkündet. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir hineingehen und reinschauen, bin ich jetzt da vor dem Kreuz? Bin ich jetzt da bei Jeschua, beim Abendmahl? Oder geht es mir einfach um Essen? Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt, damit wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Und er beschreibt, konnotiert die Strafen, die diese Menschen bekommen, als positiv, als eine Korrektur. Das, was in der Gemeinde geschieht, sagt er, ist eine Korrektur Gottes. Seid froh, dass das passiert. Ihr werdet gerichtet. Das Ziel der Gemeinde wird gerichtet. Seid froh. Wir sind nicht mit der Welt verurteilt worden. Der Herr spricht mit uns einen anderen Dialog. Die Welt kann es unwürdig nehmen. Sie kann sich voll trinken, voll essen. Das ist kein Problem. Die Welt steht nicht in diese Beziehung, nicht in diese Verantwortung, vor dem Kreuz zu stehen. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Füreinander, zueinander. Einheit, eine Einheit feiert etwas. Wenn jemand hungert, der esse daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Möchtet ihr richtig feiern, sagt Paulus der Gemeinde, wartet aufeinander. Versteht, dass es um eine Einheit geht, dass es ein Leib zusammenkommt, um zu feiern, um sich in etwas zu versetzen, um etwas zu verkündigen, um sich an etwas zu erinnern. Wir haben nicht umsonst Jesaja 53 gelesen. Ich sehe eine direkte Verbindung. Zwar wird Jesaja 53 hier nicht angesprochen direkt, aber indirekt. Wenn wir das Bild des Leiden Messias vor Augen haben, dann ist das, was Jesaja 53 schreibt. Wenn hier interessant angesprochen wird, ja, ihr seid schwach und Krankheiten sind da, hat er alles getragen. Wie hat er getragen? Seine Leidensgeschichte, sein Tod. So hat er getragen. So hat er das alles auf sich geladen. Und das Bild war auch bei den ersten Gläubigen vor Augen, als sie zum ersten Mal, bzw. zum zweiten, zum dritten Mal gefeiert haben, bis es eine andere Verordnung fand. Und Paulus möchte es zurückholen. Die Geula, die Erlösung ist da. Da ist das Werk Jeschuas entstanden. Das soll gefeiert werden. Was können wir daraus lernen? Sehr viel. Aber ich möchte einige Punkte hervorheben, die aus meiner Sicht für Paulus im allgemeinen Korintherbrief wichtig sind. Einheit. Füreinander, zueinander. Das ist ein sehr wichtiger Punkt bei ihm. Er spricht immer von einem Leib. In anderen Texten, dazu werdet ihr auch ja Predigten hören, tut es mir weh, wenn meinem Nächsten weh tut. Aber das ist eine Einheit. Und diese Einheit ist aufgerufen, vor dem Kreuz zu stehen, um den Tod zu verkündigen, um sich an den Tod zu erinnern. Und ich wünsche uns allen, dass wenn wir Abendmahl feiern, Herrenmahl, einmal am Tag, einmal die Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr, dass uns dieses Bild vor Augen, dass bei uns dieses Bild vor Augen ist, dass wir verstehen, warum wir das feiern. Was wird da gefeiert? Der Tod wird da gefeiert. Da wird etwas gefeiert, was uns vielleicht fremd ist. Aber dieser Tod hat direkte Verbindung auch zu Jesaja 53, leidender Messias, das Lamm Gottes, was die Sünden, die Schwächen und so weiter und so fort auf sich geladen hat. Im Monat Nisan, um eine neue Erlösung zu starten. Wir sind Teil dieser Erlösung. Wir sind Teil dieser Befreiungsgeschichte. Jeder von uns ist durch den Sohn befreit. Jeder von uns ist durch das Lamm, was für uns geopfert, geschlachtet wurde, befreit worden. Ich wünsche uns allen,
dass wir diese Freiheit in einer Einheit feiern und dass wir gemeinsam, wenn das Abendmahl gefeiert wird, dass wir gemeinsam vor das Kreuz kommen, wie das Volk Israel vor dem Berg Sinai stand. Unabhängig davon, ob wir 2000 Jahre später oder 3000 Jahre später, 4000 Jahre später, egal wie weit die Erde stehen wird, egal wie viele Generationen es noch dazukommen, stehen wir alle gemeinsam vor dem Kreuz. Und das ist dann das wahre Herrenmahl. Amen. Bevor ich mich hinsetze, möchte ich kurz ein kurzes Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir, Herr, dass wir vor dir kommen dürfen. Ich möchte dir, Herr, bitten, Herr, dass dein Sohn gepriesen wird in unseren Herzen, in unserem Leben. Ich möchte dich bitten, dass das Kreuz, das Lamm in unserem Leben gefeiert werden. Ich möchte dich bitten, dass wir die Freiheit, die wir durch den Sohn bekommen haben, dass diese Freiheit in den Lebensbereichen nochmal erlebt wird, wo wir es nötig haben. Ich möchte dich bitten, dass da, wo wir schwach sind, dass es einfach auf das Lamm geladen wird. Ich möchte dich bitten, Herr, da, wo wir krank sind, dass das auch auf das Lamm geladen wird. Ich möchte dir danken, Herr, dass du durch die Leiden, durch den Tod uns errettet hast. Ich danke dir, Herr, dafür. Sei du gepriesen im Namen Jeschuas. Amen. Amen.